Kaum eine Erzählung der Bibel entzweit die Gemüter so sehr wie die Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Und für die einen ist es der Ausdruck allerhöchster Moral und für die anderen das größtmögliche Versagen. Und ich mache keinen Hehl daraus, zu welcher Gruppe ich mich zähle. Morde sind in der Bibel keine Besonderheit, auch Kindermorde nicht. Doch die Erzählung mit der Opferung Isaak sticht hervor, auch wenn der Mord in letzter Sekunde verhindert wird. Die Erzählung selbst, ihr technisch kühl geschilderter Fortgang und vor allem die damit beabsichtigte Morallehre sind so haarsträubend, dass selbst tausende Jahre später jeder aufrechte Mensch entsetzt den Kopf schüttelt, während Theologen bemüht sind, die Verwerflichkeit etwas weniger verwerflich aussehen zu lassen. Und zudem bildet die Episode einen Grundpfeiler der christlichen Lehre. Man kann auf sie nicht verzichten. Was war geschehen? Nach dem Einschub mit Sodom und Gomorra kommt die Bibel zurück auf die Geschichte von Urvater Abraham. Zur Erinnerung, Abraham zeugte zuerst mit der Sklavin den Sohn Ismael. Später bekam er den zweiten Sohn Isaak mit seiner Ehefrau. Und der erste Sohn Ismael wurde mit der Sklavin fortgejagt in die Wüste. Und der zweite Sohn Isaak war nun sozusagen der einzige Sohn des Abraham. Und Abraham hörte plötzlich eine Stimme, die er als die Stimme Gottes annahm. Und die Stimme wies ihn an, seinen Sohn Isaak auf einem Berg zu schlachten und als Brandopfer darzubringen. Zitat: Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihm dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Zitat Ende. Ohne Rückfrage, ohne Einwand, ohne den Versuch einer Verhandlung führte Abraham den Befehl aus. Er verriet seiner Frau, immerhin die Mutter des Kindes, nichts von seinem bösen Plan. Auch Isaak ließ er im Ungewissen. Möglichst unverdächtig verbrachte er den Morgen mit den üblichen Vorbereitungen. Zitat: Früh morgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Zitat Ende. Als sie am Fuße des Berges angekommen waren, ließ er Isaak das Holz den Berg hinaufschleppen, mit dem er verbrannt werden sollte. Zitat: Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Zitat Ende. Isaak wurde unruhig und fragte seinen Vater, wo denn das Opferlamm sei. Der Vater antwortete: Gott würde das Opferlamm bestimmen. Er verriet ihm aber nicht, welchen Befehl er von Gott bereits erhalten hatte. Angekommen auf dem Gipfel des Berges, fesselte Abraham seinen Sohn und legte ihn auf das Holz. Zitat: Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Zitat Ende. Nach den jüdischen Opferritualen musste das Opfer komplett ausbluten. Man erreicht das, indem man die Kehle aufschlitzt, sodass das Herz noch eine Weile schlägt und bei vollem Bewusstsein das Blut aus dem Körper pumpt. Und gerade als Abraham seinen Sohn auf diese Weise töten und ausbluten lassen wollte, erschien ein Engel, der ihm Einhalt gebot. Zitat: Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sagte: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Zitat Ende. Anschließend kehrte Abraham zurück zu seinem Haus. Von Isaak war nicht mehr die Rede. Auch im nächsten Kapitel über den Tod seiner Mutter kam er nicht vor. Die Einordnung aus heutiger Sicht ist schnell zusammengefasst. Abraham war ein schlimmer Psychopath, der lebenslang hinter Gittern gehört und der in allen moralischen Kategorien versagt hat. Er hat die Prüfung nicht bestanden. Bestanden hätte er die Prüfung, wenn er sich schützend vor sein Söhnchen gestellt und Gott zum Teufel gejagt hätte. Seine Antwort hätte lauten müssen: Mein Söhnchen fasst niemand an, egal aus welchem Grund. Und Gott hätte daraufhin sagen können: Jetzt weiß ich, dass du ein guter Mensch bist. Denn du hast recht gehandelt. Diese Einordnung ist völlig unstrittig, außer in der Theologie. Die Theologie stellt sich seither außerhalb jeder Morallehre, die den Namen verdient. Die Theologie versucht, den Begriff der Moral umzudefinieren in Folgsamkeit. Sie glorifiziert Abrahams schändliche Folgsamkeit als ein glanzvolles Beispiel für die höchste Moral, der wir nacheifern sollten, zumindest im Sinn nach. In Wahrheit steht aber die Moral über der Folgsamkeit. Moral wägt ab, ob wir folgsam sein können und unter welchen Umständen. Moral stellt sich der Forderung nach Folgsamkeit frei gegenüber und bewertet die Ansprüche und ihre Konsequenzen. Hier werden aber die Verhältnisse umgedreht, gerade weil Abraham ohne abzuwägen folgsam war, handelt er angeblich moralisch. Moralisch ist demzufolge, wer auf das moralische Nachdenken verzichtet. Es ist ein plumper Betrugsversuch. Niemand kann den Menschen das Recht nehmen, nachzudenken und abzuwägen, denn dann verlöre er seine grundlegendste Freiheit und damit auch seine Würde als Mensch. Und das waren die Argumente, die ich Ihnen heute vortragen wollte. Sie stammen aus meinem Buch, Die Morde der Bibel. Im Grunde habe ich Ihnen die ersten paar Seiten vorgetragen. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Und damit Sie überlegen können, was Sie vielleicht sagen oder fragen möchten, gebe ich Ihnen eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich fasse mich da ganz kurz. Sie waren großzügig mit Ihrer Zeit. Ich wollte drei Ziele erreichen. Erstens wollte ich ein paar Hintergründe zum Alten Testament nennen. Ich habe die Entstehung des ersten Buch Mose beschrieben und seine Zusammensetzung aus den Legenden anderer Völker. Ich habe von den Autoren der Bibel gesprochen, den Priestern, die vor allem ihre eigenen Privilegien absicherten. Und zweitens wollte ich Ihnen einige Passagen aus der Bibel vortragen. Und Sie werden sich denken: Weiß Gott, das hat er getan. Ich hoffe, dass Sie nach dem ersten Schreck oder Schock verstanden haben, warum ich die Texte auf eine erzählerische und dramatische, manchmal auch so ein bisschen peinlich theatralischerweise vorgetragen habe, man wird den alten Legenden nicht gerecht, wenn man sie liest wie ein Wikipedia-Artikel, wie reine Fakten, wenn man ihnen zu viel abverlangt. Es sind Fantasien und Bilder, keine Wahrheiten. Und sie wollen es gar nicht sein. Doch die freien Fantasien der Völker wurden zu den starren Wahrheiten der Priester, obwohl die Priester zu keiner Zeit wussten, was wahr ist. Und drittens wollte ich darlegen, was die Menschenwürde in der Bibel konkret bedeutet. Es begann mit den zwei Schöpfungsberichten und der feierlichen Schaffung von Adam und Eva. Aus biblischer Sicht ist der Mensch gewollt und deswegen wertvoll. Das ist gut. Aber dann folgte ihre Verfluchung inklusive aller Nachkommen. Die Sündenlehre des Christentums besteht noch heute darauf, diese Verfluchung wäre erstens wahr und zweitens gerecht. Vielleicht hart, aber vollkommen gerecht. Und nur weil Gott vollkommen gerecht ist, beruft sich unser Grundgesetz auf diesen Gott. Es folgte die Auslöschung fast aller Menschen durch die Sintflut. Die Bibel verrät hier, wie sie den Menschen betrachtet. Als Individuum ist der Mensch kaum noch zu erkennen. Er dient in seiner Gesamtheit nur noch als Kulisse für Gottes Allmacht, die sich nicht zu rechtfertigen braucht. Und am Ende stand Abrahams Verrat an seinem Sohn Isaak. Im Grunde der Verrat an unseren menschlichen Werten, an der Menschlichkeit selbst, an dem Vertrauen, das alle Kinder ihren Vätern entgegenbringen, nämlich, dass diese sie nicht umbringen werden. In welcher Welt würden wir leben, wenn wir uns darauf nicht verlassen könnten? Und am Ende ist der Mensch nicht frei, nicht geschützt vor Gewalt, nicht vor Armut, nicht vor Erniedrigung und nicht ermächtigt als Souverän seines eigenen Lebens, sondern Gott herrscht über den Mann, der Mann herrscht über die Frau. Und beide sind verdammt zu einem Leben in Mühsal und Schmerzen und nach Gottes Willen werden sie nie mehr wert sein als der Staub, aus dem sie gemacht wurden. Mein Name ist Jörn Dück, ich bin mehr wert als Staub. Und es war mir eine große Ehre, für Sie zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.